Ihr habt regelmäßig mit unspezifischen Verdauungssymptomen zu tun, fühlt euch häufig träge und vielleicht sogar mental gestresst. Ihr habt gegebenenfalls schon diverse Wege probiert, aber ihr wisst einfach nicht, was ihr noch tun sollt. Ihr habt schon mal davon gehört, der Darm sei unser zweites Gehirn, könnt aber nicht so ganz einordnen, was sich dahinter verbirgt. Dann dürft ihr gespannt sein, wie komplex euer Magen-Darm-System tatsächlich ist. Ich hoffe, ihr seid richtig fit für diese Folge voller Hintergründe in die biochemischen Tiefen eures Systems. Denn auch wenn wir heute auch über Einschlafhormone sprechen werden, dies ist keine gute Nachtfolge. Hallo liebe Performance-Optimierer, schön, dass ihr zum ersten Teil der Folge Darmgesundheit eingeschaltet habt. In den letzten beiden Folgen haben wir uns ja schon einige Grundlagen unserer Ernährungsgewohnheiten angeschaut und zwischendurch immer mal reflektiert, wie wir unseren Körper als Ganzes verstehen. Genau dieses Ganze möchte ich auch heute wieder unterstreichen. Denn gerade wenn wir beim Thema Verdauung ankommen, so spielt es eine wesentliche Rolle, dass wir unseren Körper als zusammenhängendes System verstehen. Wenn wir heute der Frage nachgehen möchten, wie sich überhaupt ungünstige Darmbakterien in unserem Körper ansiedeln können, so ist es naheliegend, dass es auch an ungünstiger Ernährung liegt. Aber was mindestens genauso entscheidend ist, ist der große Block des chronischen Stresses, der unsere Darmflora wesentlich beeinflusst. Zusammenhänge zwischen, ich sag mal, durch uns stärker beeinflussbare Dinge wie bewusste Ernährung, Stresshaushalt, Bewegung sowie weniger beeinflussbare Dinge wie Arbeitsbedingungen, höhere Gewalt, beispielsweise eine kleine Corona-Epidemie oder auch genetische Prädispositionen werden uns immer wieder begegnen und sind nicht immer kalkulierbar. Woran wir aber schrauben können, ist in den meisten Fällen unsere Reaktion, also unser Umgang mit diesen Dingen. Das heißt, auch wie wir mit Externalitäten umgehen und uns sukzessive in ein positives Mindset versetzen. So, ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den einigen Köpfen schon schwebt, Leonie, ich las den Titel Darmgesundheit bei dieser Folge und ich möchte jetzt wissen, was ich essen muss, damit endlich mein Blähbauch weggeht. Also hör jetzt auf mit dem Psychokram. Okay, also wir kommen darauf auf jeden Fall zu sprechen, aber ein ganz wesentlicher Punkt, der meines Erachtens viel zu wenig Berücksichtigung findet, ist tatsächlich positive Psychologie. Wir werden jetzt weder in den kommenden Minuten aus allen Zuhörern Lethargie, Frustration oder gar Depression verbannen können, noch werden wir zu allen Unwägbarkeiten des Lebens auf einmal eine passende Lösung aus dem Hut ziehen. Was wir aber wirklich machen können, ist unsere Einstellung und Umsetzung zu den meisten Dingen, die uns im Alltag begegnen, zu reflektieren. Und wenn der ein oder andere vielleicht sogar seit Jahren mit Unverträglichkeiten oder auch nur einem lethargischen Zustand zu kämpfen hat, so möchte ich euch als erstes mit auf den Weg geben, dass ihr ca. 95% daran selbst hin zu einem besseren Wohlbefinden beeinflussen könnt. Also, wie stellen wir das nun an? Den ersten Schritt haben wir bereits begangen. Wir setzen unsere Positivbrille auf, denn wir wissen nun, dass wir einem unproduktiven Magen-Darm-Trakt nicht hilflos ausgesetzt sind, sondern eigenständig nicht nur darauf reagieren, sondern auch steuernd einwirken können. Schauen wir uns also nicht nur an, worauf der Darm, sondern umgekehrt auch wir Einfluss nehmen können. Ganz kurz gefasst sind dies zunächst einmal Nährstoffversorgung und, Achtung, wichtige Unterscheidung, die Verwertung dessen, Stress, Bewegung und weitere externe Zufuhr, wie zum Beispiel auch Medikamente. Die ersten beiden Punkte, Nährstoffe und Stress, schauen wir uns heute an. Letztere beiden folgen dann im zweiten Teil Darmgesundheit. Wir gucken uns erstere jetzt auch in einem Abwasch an, denn wie ihr gleich merken werdet, sind diese unweigerlich miteinander verknüpft und beeinflussen wesentlich, wie gut wir aus den zugeführten Nährstoffen, mögen sie auch noch so nährstoffreich sein, tatsächlich Nutzen ziehen können. Manch einer fragt sich nun, wenn ich Gemüse esse, dann gewinne ich doch Vitamine. Wenn ich Geflügel esse, gewinne ich Proteine und baue Muskeln auf. Und wenn ich Nüsse esse, dann ziehe ich die ganzen super Eigenschaften der super tollen Fette. Tja, da muss ich leider sagen, dass das nicht immer so ganz reibungslos funktioniert, wenn ein paar andere Rädchen im System nicht so rund laufen. Und eines davon ist Stress, bewusst und unbewusst. Keiner von uns kann natürlich dem Stress des normalen Alltags entgehen und zu jeder Zeit tiefenentspannt sein. Aber, und das ist eigentlich recht wesentlich, es gibt viele Situationen, bei denen wir an unserer Beurteilung dessen arbeiten können. Stress ist per se erstmal nicht schlecht. Darauf kommen wir übrigens in einer separaten Folge nochmal zurück. Wir sollten nur vermeiden, in eine, ich sag mal, Kaskade des chronischen Stresses hineinzugelangen. Denn der ist derjenige, der sich langfristig erheblich auf unsere Darmgesundheit auswirken kann. Der Darm wird auch zweites Gehirn genannt. Genau. Warum ist das so? Naja, er ist quasi eine Andockstelle für die reine Lebensmittelzufuhr, ja, aber er ist noch viel mehr. Er ist eigentlich ein Interface, also eine Schnittstelle zwischen unserer Zufuhr und unserem Gehirn. Und an beiden Entry-Ports können wir quasi arbeiten. Ein großer Teil immunkompetenter Faktoren stammt aus dem Darm. Für die derzeitige Corona-Situation heißt das zum Beispiel, dass unsere Mitochondrien die Fähigkeit brauchen, mit dem Virus klarzukommen. Bei einem gut funktionierenden Immunsystem können unsere Immunzellen das Virus bekämpfen, wenn es andockt. Dies führt dann zur natürlichen Immunität, was wunderbar ist, denn genau das sind die Infizierten, die aktuell symptomlos sind. In einem anderen Kontext sprechen wir jedoch umgangssprachlich häufig auch von unserem Bauchgefühl, haben sozusagen unsere Entscheidung durch den Bauch mitgetroffen. Was ist da eigentlich dran? Der Darm ist natürlich nicht vergleichbar mit unserem neurologischen Bewusstsein, aber wir haben schon eine Art Gedächtnis im Darm. Und so können wir sagen, dass das Darmgehirn sozusagen seit Tag 1 unseres Daseins auf der Erde Informationen über positive und negative Entscheidungen sammelt. Mikroorganismen haben hier einen wesentlichen Einfluss auf unsere Darmgesundheit. Und Studien fanden heraus, dass diese bei ungünstiger Zusammensetzung bis hin zu einem Depression-like Behavior führen können. Wow, wie kann das jetzt passieren? Nun, normalerweise leben wir mit unseren Mikroorganismen in Symbiose und tragen den Benefit, dass diese durch Enzyme Dinge verdauen können, die eben schwer zu zerlegen sind. Sie sind quasi unsere kleinen Verdauungshelferlein. Studien belegen mittlerweile, dass durch eine jahrelange ungünstige Ernährung unser ganzer Mikrobiom aktiv beeinflusst wird. Das heißt, dass die Mikroorganismen dann unserem Darm, ähnlich wie, ja, man kann sich das vorstellen wie ein parasitäres Verhalten, dass sie auch darin beeinflussen können, das zuzuführen, was ihnen gut tut, um sich zu vermehren. Und hierdurch kann die Symbiose aus dem Gleichgewicht geraten. Es ist sogar erwiesen, dass bereits die Ernährung während der Schwangerschaft das Mikrobiom des Kindes positiv oder negativ im Bauch beeinflusst. Auch Moleküle aus der Muttermilch wirken stark auf die Zusammensetzung und Programmierung des Mikrobioms ein. Und ja, im Übrigen wirkt nicht nur die Ernährung, sondern auch die psychische Verfassung der Mutter wesentlich auf die mentale und auch auf die physische Leistungsfähigkeit des Kindes ein. Wie wir sehen, ist unser Verdauungssystem also hochkomplex, eigenorganisiert, beeinflussbar, aber beeinflusst gegenteilig eben auch uns. Und wie man mittlerweile weiß, sendet das Gehirn nur 10% aller Informationen an den Darm. Der Darm wiederum funkt ganze 90% der Kommunikation zurück ans Gehirn. Wie funktioniert das? Die angesprochenen Mikroben von gerade, die sind nicht nur unsere Verdauungshelfer, sie sind auch ja, Supporter unseres Immunsystems und sind an der Produktion von Neurotransmittern im Gehirn beteiligt. Dein Mikrobiom wird eine andere Zusammensetzung aufweisen als meines und anderer. Aufgrund von diversen Lebensbedingungen ist circa die Hälfte aller Darmbakterien in jedem Menschen gleich und der Rest ziemlich individuell. Und hierbei gibt es dann solche Darmbakterien, die wir besser in geringem Maße haben. Also sicher habt ihr schon mal im Zusammenhang mit Darmbeschwerden von Kolibakterien oder Fäulnisbakterien gehört. Dann gibt es aber auch förderliche Bakterien, sogenannte Prokulturen. Das sind zum Beispiel Lacto- oder Bifidobakterien. Diese sorgen dann für eine sehr smoothe Verdauung im wahrsten Sinne des Wortes und eine gesunde Darmflora. So, jetzt müsst ihr nicht direkt in die Apotheke laufen und fleißig Milchsäurebakterien in euch hineinpumpen, wenn hierfür kein Anlass besteht. Ich möchte nur deutlich machen, dass beide Arten von Darmbakterien immer in einer angemessenen Balance zueinander stehen sollten. Natürlich begünstigt zu den Guten hin. Ist das nicht der Fall, dann können neben Darmbeschwerden eben auch recht fix Leistungsabfall, mangelnde Konzentration, Müdigkeit etc. hervorgerufen werden. Wir können also wahrhaftig sagen, unser Mikrobiom ist zugleich auch unser Psychobiom. Gut, das klingt jetzt erstmal unheimlich. In einer der letzten Folgen haben wir aber schon mal über die Darm-Hirn-Achse gesprochen. Und die ist jetzt recht interessant, denn sie ermöglicht uns quasi zwei Kommunikationswege. Einmal über Nervenverbindungen im Rückenmark und einmal über den sogenannten Vagusnerv, welcher vom Hirnstamm entlangschlängelt zum Verdauungsapparat und dort an unzähligen Regulationsvorgängen im Darmtrakt beteiligt ist. Die Darmwand ist, ja, ihr könnt euch das wie ein großes Netz vorstellen. Sie ist eigentlich durch ein ganzes Geflecht von Nervenzellen verwoben, also das sogenannte enterische Nervensystem. Und das kommuniziert durch Transmitter mit dem Gehirn. Darüber hinaus können Gehirn und Darm noch über Hormone wie zum Beispiel GABA, Serotonin, Dopamin miteinander in Verbindung treten und obendrein durch Produkte, die von Darmbakterien produziert werden. Und diese sind dann sozusagen als Botenstoffe anzusehen. Da zählen zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren rein und auch Tryptophan. Okay, also das waren jetzt wahrscheinlich auch viele Informationen. Noch lange nicht so viel, wie zwischen Darm und Hirn kommuniziert wird, aber mit Sicherheit schon mal ein paar neue Begrifflichkeiten dabei. Schauen wir uns also jetzt an, wie tatsächlich Einfluss auf unser Wohlbefinden genommen werden kann und wie wir wiederum Herr unserer selbst werden. Hierzu gehen wir jetzt mal mit der Lupe ran. Gerade eben fiel zum Beispiel der Begriff GABA. Das ist die Gamma-Aminobuttersäure und ist ein Neurotransmitter, der uns insbesondere gegen Stresssymptome hilft und für einen erholsamen Schlaf sorgt. Nur die Darmbakterien können GABA richtig synthetisieren und somit auch hierauf Einfluss nehmen. Ein weiterer Neurotransmitter und Hormon ist das Serotonin. Serotonin kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden und muss im Gehirn deshalb direkt vor Ort und immer nach Bedarf gebildet werden. Es stimuliert unter anderem Bereiche der Großhirnrinde, die für emotionales Empfinden verantwortlich sind. Und in diesen Regionen reduziert Serotonin zum Beispiel Hunger, Impulsivität, Angst oder auch aggressives Verhalten. Und haben wir jetzt einen Mangel an Serotonin, dann kann sich dies direkt auf unsere Stimmungslage und beispielsweise auch auf unsere Einschlafgeschwindigkeit auswirken. Warum ist das so? Ja, eine reduzierte Serotoninbildung kann auch mit einer reduzierten Melatoninproduktion einhergehen. Davon habt ihr vielleicht schon mal als Schlafhormon gehört. So, nun ist aber nicht nur unser Gehirn für diese Bildung imstande, sondern eben auch die Darmbakterien. Denn sie können als Vorstufen wie L-Tryptophan bilden. L-Tryptophan, noch so ein komplizierter Begriff. Gleich hört es aber auch wirklich auf. Also ich hoffe, dass euch dieser Begriff als eine der bedeutendsten Aminosäuren auf jeden Fall hängen bleibt. L-Tryptophan. Ja, wie gerade erwähnt, bildet sie eine wichtige Vorstufe für die Synthese von Serotonin, Melatonin und Nikotinsäure. Achso, Synthese bedeutet immer der Umsatz von zwei oder mehr Elementen. Oder ihr könnt auch sagen, das ist das entstehende Produkt daraus, ein Aufbau oder eine Verarbeitung. Ja, also für diesen Fall spielt sie eine sehr wichtige Rolle in der Versorgung unseres Körpers, insbesondere auch mit Protein durch die Proteinsynthese. Was sagt uns das jetzt? Also L-Tryptophan ist nötig, um das Glückshormon Serotonin herzustellen. Je besser wir also mit ihr versorgt sind, desto höher ist der Serotoninspiegel, desto besser ist unsere Stimmung. Wenn der Darm jedoch entzündet ist, dann zerlegen ganz böse bestimmte Enzyme das Tryptophan, sodass es uns dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ein niedriger Tryptophanspiegel kann dann auch zu verminderter Gedächtnisleistung führen und auch andere kognitive Funktionen beeinträchtigen. Ist also zu wenig von dieser Aminosäure im Gehirn vorhanden, dann kommt es auch zu einem Mangel an Neurotransmittern im Gehirn. Man kann zu diesem Zeitpunkt wortwörtlich sagen, dass man auf dem Schlauch steht, da die Reizweiterleitung von Informationen nicht mehr richtig funktioniert. L-Tryptophan sollten wir uns auf jeden Fall merken. Es ist auch aus anderen Gründen einfach sehr wichtig, denn es ist ein Provitamin für die Nikotinsäuresynthese. Warum ist das so wichtig? Nun, die Nikotinsäure, die ist ein wichtiger Bestandteil, wenn nicht sogar der wichtigste, in bedeutenden Coenzymen NAD+ und NADP. Durch Coenzyme in unserem Körper können alle Enzyme aktiviert werden, denn das funktioniert so, dass sie an Enzyme gebunden werden und dann in ihrer eigenen Struktur verändert werden. Dadurch werden täglich in unserem Körper hunderte von Prozessen reguliert. Von der Verdauung über das Immunsystem, ja, bis hin zu allen Stoffwechselwegen. Überall sind Enzyme beteiligt. So, und jetzt habe ich gerade noch NAD+ fallen gelassen. Gut, ich habe mich nicht ganz an das Versprechen gehalten, dass keine neue Abkürzung mehr kommt. Ich glaube, dann passt das gleich aber auch. Das ist auf jeden Fall auch mit das wichtigste Coenzym in unserem Organismus und ist auch an vielfältigen Reaktionen beteiligt. Beispielsweise am Glukoseabbau, also damit wir aus Kohlenhydraten auch wirklich Energie schöpfen können. Es ist an der Bildung von Fructose aus Glukose beteiligt. Und es ist im Zitratzyklus wieder unterwegs, also auch hier entscheidend bei der Energieausbeute beteiligt. So, und immer am Ende der Energieausbeute ziehen wir Energie aus ATP in der Atmungskette. Das war jetzt wieder eine kleine Rückerinnerung an den Bio-Leistungskurs. Ja, also das war vermutlich jetzt etwas viel. Aber wie ihr seht, ist euer Körper ein kleines Kraftwerk und in Summe lässt sich zusammenfassen, dass wichtige Coenzyme entscheidend sind, damit unsere Nährstoffe eben verstoffwechselt werden können. Damit diese jedoch überhaupt erst gebildet werden können, benötigen wir zum Beispiel Provitamine. Und diese werden wieder, genau, durch gute Darmbakterien in ihrer Vermehrung begünstigt. Fassen wir also zusammen. Hinsichtlich Darm und Stress bestehen wechselseitige Beziehungen. Zum einen beeinflusst unsere Psyche unseren Darm. In Stressphasen reagieren dann viele Menschen mit Heißhungerattacken, Verdauungsbeschwerden oder auch Appetitlosigkeit. Grund dafür ist, dass in Stresssituationen einfach vermehrt Adrenalin und das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet werden. Und für diese Funktion greift der Körper dann auf Energiereserven zurück, welche in diesem Fall dem Magen-Darm-Trakt dann entzogen werden. Folglich werden dort die normalen Verdauungstätigkeiten nur reduzierter ausgeführt. Und das resultiert dann bei uns in Symptomen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, weil der Magen-Darm-Trakt einfach nicht mehr so arbeitet, wie er es machen sollte. So, als wäre das nicht schon genug, haben wir noch eine weitere Konsequenz aufgrund der vermehrten Freisetzung von Stresshormonen. Die Zusammensetzung und die Aktivität unserer Darmbakterien verändert sich. Die Folge ist dann, dass wir ganz wichtige Nährstoffe nicht mehr gut resorbieren können. Wir meiden dann vielleicht sogar bestimmte Nahrungsmittel. Stichwort aus der letzten Folge, wir haben keine ausreichende Rotation der Lebensmittel. Und der Körper wird dann überempfindlich, unsere Immunantwort ist gehemmt, es führt zu erneutem Stress und das schreit nach Teufelskreis. Ja, im schlimmeren Fall kann das sogar zum sogenannten Leaky Gut-Syndrom führen, was so viel heißt wie löchriger Darm. Ja, das ist tatsächlich auch so. Wenn sich Menschen über einen längeren Zeitraum in sehr belastenden Zuständen befinden, zum Beispiel bedingt durch den Beruf oder durch anstrengenden Sport, so führt das dann in der Folge häufig zu hohem Leistungsdruck und damit zu Verdauungsbeschwerden. Beim Leaky Gut-Syndrom sind dann die sogenannten Tight Junctions, also die stabilen Verbindungen unserer Darmschleimhaut porös. Und die Ursache dafür liegt dann in einer Minderdurchblutung des Darms. Es ist eigentlich ziemlich pragmatisch zu erklären, bei höherer Belastung fließt das Blut einfach weniger dorthin in den Darm, sondern vermehrt in Arme, Beine und zum Herzen, da wir es dort auch definitiv als Sauerstofftransport benötigen. Folglich kann der Darm austrocknen und es kommt zu kleinen Rissen in der Darmschleimhaut. Und nun können eben auch Keime leichter im Blut und in den Lymphbahnen kursieren und Makronährstoffe verlassen einfach wieder die Darmwände bzw. werden nicht ausreichend resorbiert, da sie zu früh wieder ins Blut abgegeben werden. Und das alles erfordert enorm viel Energie, wodurch du dich am Ende des Tages ausgelockt und abgeschlagen fühlst. Also stellen wir auch hier wieder fest, wenn wir chronisch gestresst sind, haben wir nicht nur eine andere Zusammensetzung des Mikrobioms, sondern auch die Interaktion der Mikroben mit uns verändert sich. Und anhand der gerade beispielhaft angeführten Metabolismen wissen wir nun, dass Moleküle wiederum andere Enzyme so verändern können, dass im Gehirn entzündliche Reaktionen hervorgerufen werden können. Was machen wir jetzt mit dieser Info? Okay, Step 1. Wir erkennen erstmal die Wichtigkeit in unserer Lebensmittelauswahl und verstehen unseren Körper als Ganzes. Step 2. Wir reflektieren unsere Stimmungsphasen regelmäßig und agieren präventiv, denn reaktiv. Also wir vermeiden so stumpfe Symptombekämpfung à la, ja, ich gehe jetzt mal zum Arzt, wenn ich Bauchschmerzen habe oder ich schmeiße dann einfach eine Pille ein. Das bekämpft immer noch nicht die Wurzel. Und der letzte Step, Repeat. Also wirklich einen Gewohnheitszyklus draus machen. Denn wenn wir das wirklich bewusst tun, glaubt mir, das ist schon mehr als die halbe Miete. Um auch wieder einen Ernährungsumsetzungstipp mitzugeben, greife ich mal auf das zuvor hervorgehobene L-Tryptophan zurück. Also ich hoffe, spätestens jetzt ist es ein Begriff, der das nächste Mal irgendwie wieder zu einem Impuls führt bei euch, wenn ihr ihn liest. das L-Tryptophan. Damit möchten wir ausreichend versorgt sein. Und um es simpel zu halten, ist es einfach ratsam, möglichst viele Lebensmittel mit einem hohen Gehalt dessen in die Ernährung einzubauen. Es ist in der Regel dort nicht frei, sondern immer an Proteine gebunden. Und daher sind es vor allem tierische und pflanzliche Lebensmittel mit hohem Proteingehalt, die ich empfehlen kann. Und den höchsten Gehalt findet ihr bei tierischen Lebensmitteln, zumeist in Eiweiß, in Milchprodukten aller Art, Fisch, Geflügel, Rind, Lamm. Und bei Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs gibt es davon viel in Kartoffeln, in Sesam, Walnüssen, Cashews, Tomaten und auch in Kakaobohnen. Also falls ihr euch schon mal gefragt habt, warum die Werbung rund um Zartbitterschoki so gehypt wurde zuletzt, das ist ein Grund dafür. Also es kann eben dazu führen, wenn ihr ein bisschen davon zu euch führt in einer reinen Form Kakaobohne am Abend, ihr tatsächlich später auch von den positiven Eigenschaften eines Melatoninausstoßes profitieren könnt, sprich besser einschlafen könnt und entspannter seid. Dim, dim, dim. Gut, das war der erste Teil der Session Darmgesundheit. Und auch wenn ihr euch vermutlich heute etwas konzentrieren musstet, um die Fülle an Infos aufzunehmen, so hoffe ich natürlich trotzdem, dass ihr gegebenenfalls jetzt etwas achtsamer mit eurem Tank und dem Output umgeht. Und wen das Thema näher interessiert, dem kann ich auf jeden Fall auch das Buch Mind-Gut Connection von Amiran Meyer empfehlen. Da kann man auf jeden Fall das ein oder andere noch mitnehmen. Im zweiten Teil werden wir uns dann auf den Aufbau einer gesunden Darmflora konzentrieren und gehen dann solchen Fragen nach wie, wie beuge ich Unverträglichkeiten vor und was mache ich, wenn ich bereits eine besitze oder vermute und welchen Einfluss haben eigentlich Medikamente und Bewegung. Bis dahin, bleibt fit!